ob das mit diesem Gurt von dem Bass funktioniert. Das funktioniert nicht. Deswegen ist dieser kleine Umbau hier nötig gewesen. Ich wünsche euch erstmal einen guten Morgen. Und gestern hat der Werner nochmal geschrieben, ob ich denn eine Folie hätte. Eigentlich wollte ich gar keine Folie zeigen. Und warum jetzt doch eine Folie da ist, hat den ganz einfachen Grund. Ich hätte nämlich durchaus krank zu Hause liegen können. Ich hatte so eine allergische Reaktion. Und waren es die Haselnüsse, ich weiß es nicht, in Verbindung mit Sauerkraut und keine Ahnung. Jedenfalls, sie sah ziemlich komisch aus. Und diese Fragen, die werden deswegen an die Wand, noch nicht, ganz einfach deswegen, weil ihr als Gemeinde dann gefordert gewesen wäret. Da wäre die Predigt ausgefallen und jeder hätte zu den Fragen, die da stehen, Gedanken äußern dürfen. Das dürft ihr jetzt übrigens auch zu diesen Fragen, die wir jetzt an die Wand werfen. Ich hatte eine Überlegung bei der Vorbereitung, welche Menschen, von denen die Bibel berichtet, fallen mir spontan ein und warum? Welche Berichte blieben mir in Erinnerung und warum? Welche Eigenschaften haben die Personen, über die berichtet wird? Welche Aufgaben haben diese Menschen übernommen? Was kann ich damit heute anfangen? Gibt es Aufgaben, die ich übernehmen soll und wie geht das dann? Und die letzte Frage, bin ich vielleicht ein Pinguin? Zu den Pinguinen kommen wir zum Schluss. Ja, ich habe mich hingesetzt und einfach mal in den Rechner die Namen eingetippt, die mir eingefallen sind. Dachte mir, gehst du am besten von vorne nach hinten durch die Bibel durch, mal gucken, wer dir alles so einfällt. Das war natürlich Adam und Eva, Kain und Abel, keine Frage. Dann war es der Nimrod, der Tubal-Kain, Ada und Zilla, Henoch, Methusalem, Noah, Sem, Ham und Japhet, Nahor und Terach, Abram und Sarai. Die haben dann später den Namen Abraham und Sarah bekommen. Der Lot, Ismael, Eliezer, Isaak und Rebekka, Jakob und Esau, Lea und Rahel, Laban und dann geht es immer so weiter. Bis ich dann nachher im Neuen Testament angekommen bin, dann waren das Zacharias und Elisabeth, Josef und Maria, Johannes, Jesus, Zachäus, Matthäus, der Petrus, der Simon Barjona, Johannes, Judas, Stephanus, der Saulus, der zum Paulus wurde, Timotheus, Barnabas, Agabus, Philippus, Simon der Zauberer und Priscilla und Aquila. Und dann habe ich gesagt, jetzt kannst du mal aufhören, ist ja doch eine ganze Menge. Ja, und warum sind mir die eingefallen? Habe es einfach reingeschrieben. Wieso sind mir die eingefallen? Adam und Eva, na klar, unsere Urväter, die Schöpfung, da hinten sind auch noch welche, auch der Sündenfall, natürlich, deswegen sind mir die eingefallen, Kain und Abel, der erste Mord in der Menschheitsgeschichte aus religiösen Gründen, ist also nichts Neues. Ja, und eben die Besiedlung der Welt, Kain und Abel, die hätten eigentlich die Welt besiedeln sollen, dem Abel ist es verwehrt geblieben, aber die Nachkommen vom Kain sind unter anderem dieser Nimrod und auch dieser Tubal-Kain und dieser Ada und Zilla. Und da habe ich natürlich was durcheinander gebracht, ganz einfach, weil der Nimrod erst nach Noah kam, also nach der Sintflut. Und Ada und Zilla, das sind die zwei Frauen von einem gewissen Lamech. Und dieser Tubal-Kain, der ist mir irgendwie nie aus dem Hirn gegangen. Und da gibt es insgesamt drei Kinder von denen. Da gibt es einmal den Jabal. Dieser wurde der Vater derer, die in Zelten und unter Herden wohnen. Und dann gab es den Jubal. Dieser wurde der Vater all derer, die mit der Zither und der Flöte umgehen. Und auch Zilla, auch sie gebar, und zwar den Tubal-Kain, den Vater aller derer, die Kupfer und Eisen schmieden. Ja, und dachte mir, aha, da sind also schon die Wirtschaftszweige, die wir heute so groß immer als Wirtschaftszweige wahrnehmen, sind damals gelegt worden durch diese Nachkommen. Also Viehzucht ist auch heute riesig, Massentierhaltung. Die Unterhaltung, Musikbusiness ist auch heute riesiger Wirtschaftszweig. Und Hüttenwesen, die Industrie, ist auch ein riesengroßen Zweig. Automobilindustrie wird unterstützt. Dachte mir, aha, deswegen ist dir ja vielleicht eingefallen. Dass wir einfach mal drüber nachdenken, wo kommen die Sachen her. In der Bibel wird das alles schon erwähnt. Und ja, was hilft mir das heute, wenn ich weiß, dass die Jungs damals das erfunden haben? Ich weiß zumindest, dass in der Bibel davon berichtet wird. Also ist durchaus Wirtschaft, denke ich, Gott ein Anliegen und wie wir damit umgehen. Also wenn wir hier vorne Musik machen, es gibt bestimmt Leute, die besser Bass spielen als ich, das ist gar keine Frage. Warum machen wir das? Um Geld zu verdienen? Also mehr würden sie Geld hinlegen, damit ich aufhöre. Wir wollen aber Gott anbeten, wir wollen loben und preisen. Deswegen machen wir das. Wir wollen hier nicht unterhalten, sondern wir wollen anbeten. Schaffe ich das immer, dieses Anbeten? Und wie sieht es aus, wenn Gott mir was aufträgt? Nehme ich das wirklich richtig wahr? Da kommen wir zu den anderen Leuten. Den Nimrod lassen wir mal aus. Das war der erste Diktator dieser Welt, der da aufgeführt wird. Aber der Eliezer. Hat jemand schon mal von Eliezer gehört? Irgendwie? Wer? Eliezer, wer das war? Kindermitarbeiter? Nicht. Das war der Diener Abrahams, der Verwalter des Besitzes vom Abraham. Der war also einer, der umgehen konnte mit Vermögen. Vermögensverwalter, der war treu, sonst hätte er das nicht anvertraut bekommen. Und das waren eben die wesentlichen Eigenschaften, die ihn befähigt haben, Abrahams Besitz zu verwalten. Und auftauchen tut dieser Name, wo der Abram, als er noch nicht der Abraham war, da sagt er, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Also er hätte dann diesen Besitz diesem Eliezer vermacht, weil er eben so treu ist. Später wird dann der Abraham zu seinem Knecht, dem Ältesten seines Hauses, sagen, der alles verwaltete, was er hatte, lege doch deine Hand unter meine Hüfte, also eine Spure sollte er tun. Da steht der Name nicht mehr, aber die Mutmaßung, die liegt eben sehr nahe, dass es dieser Eliezer war. Und der wird beauftragt, loszuziehen, eine Frau für den Isaak zu finden. Er ist in der Lage zu organisieren, stellt die Karawane zusammen. Er ist in der Lage, mit den Vermögenswerten, die ihm ja anvertraut werden, mit dem Gold, was er dann mitnimmt, vernünftig umzugehen, dann nichts zu unterschlagen. Dieses Vertrauensverhältnis, du wirst es schon richten. Mit dem zieht er los. Aber im entscheidenden Augenblick wendet er sich an den Herrn. Herr, Gott meines Herrn Abraham, sagt er und betet. Möge es nun geschehen, das Mädchen, zu dem ich sagen werde, neige doch deinen Krug, dass ich trinke und das dann sagt, trinke. Und auch deine Kamele will ich tränken. Das soll es sein, dass du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Gnade erwiesen hast. Und es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet und dann passiert das alles. Also er ist treu, er ist ein guter Verwalter, er hat Fähigkeiten, aber im entscheidenden Augenblick betet er. Und ich denke, das sollten auch wir gerade machen, wenn wir vor Entscheidungen stehen, dass wir beten sollen. Er erbittet sogar ein Zeichen, eigentlich ein ziemlich verrücktes, wenn man sich überlegt, dass der mit 10 Kamelen dahin ist. Jedes Kamel säuft 100 bis 120 Liter Wasser, wenn es durch die Wüste gegangen ist. Und ein Liter Wasser wiegt ein Kilo. Das heißt also, jedes Kamel 100 bis 120 Kilo Wasser. Die Rebekka hat eine Tonne Wasser durch die Gegend getragen. Macht nicht jeder. Deswegen ist mir der Eliezer so wichtig. Er hat Fähigkeiten, die er einsetzt, aber im entscheidenden Augenblick sagt er, also meine Fähigkeiten reichen hier nicht mehr aus. Gott, du musst jetzt eingreifen und musst mir das zeigen. Meine Idee wäre folgende, völlig verrückt, aber es passiert, weil er eben treu ist und diese Entscheidung ja nicht für sich alleine treffen wollte. Esau, Jakob, Ismael, das ist die Begründung des bis heute andauernden Nahostkonflikts. Es gibt eine Aussöhnung zwischen Jakob und Esau und damit eine Hoffnung, dass im Nahen Osten auch Frieden einkehrt. Allerdings, der wird nur einkehren dadurch, dass Jesus da persönlich eingreift bei jedem einzelnen Menschen und dadurch die Aussöhnung nachher stattfindet. Das ist eine sehr verfahrene Geschichte da. Das hat seinen Ursprung vor ein paar tausend Jahren. Der Jakob, der betrogene Betrüger, das ist auch so eine Lebensgeschichte, da haben wir schon des Öfteren drüber gehört, das müssen wir jetzt hier vielleicht nicht unbedingt ausbreiten, der mit List, mit Hinterlist, mit Betrug an den Segen gekommen ist, der selber betrogen wurde, der durch Gewitztheit, durch einen Einfall einen großen Vermögen erworben hat, ganz legal sogar. Und dann nachher, als er sich nicht traut, sich vor seinen Schwiegervater zu stellen, in der Nacht flieht, zur Rede gestellt wird, der Laban, geldgierig wie er war, wird von Gott aufgehalten und sagt, wehe, du machst da mit dem Jakob irgendwas. Das sind also alles solche Leute, die wir in der Bibel finden, mit ihren Geschichten. Der eine Sohn von dem Jakob ist uns ganz besonders bekannt, der Josef, der in Ägypten gelandet ist als Verwalter. Der hatte erstmal den Auftrag, Schafe zu hüten. Das war als Lieblingssohn dann aber nicht so die Aufgabe gewesen, sondern er sollte dann nachher die Geschichte des Volkes weitertragen, also die ganzen Sachen, die von Abraham und von vor den Zeiten gewesen sind, die sollte er dann bewahren. Er war dieser Träumer, wurde dafür von seinen eigenen Leuten verfolgt. Aber letztendlich das Potenzial, was in Josef drin war, das wurde dann gefordert nachher in diesen Zeiten von Gefangenschaft, in den Zeiten, wo er dann nachher im Gefängnis war, beim Potiphar zuvor. Und die Fähigkeiten sind da ausgebildet worden, damit er nachher für die ganze Gesellschaft, für das ganze Ägypten und sogar die Länder drumherum ein Segen ist. Nur wird nicht jeder Träumer heute gleich ein Josef, aber er könnte es werden. Ein gewisser William Arthur Ward hat gesagt, er war Methodistenpfarrer in Texas, if you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it. Auf Deutsch. Wenn du dir das vorstellen kannst, kannst du es erreichen. Wenn du es träumen kannst, kannst du es werden. Kann ich ein Segen werden für die Gesellschaft? Träume ich davon, ein Segen zu werden für die Gesellschaft? Oder kann ich mir das bloß vorstellen, dass das immer irgendwie hilfreich ist, was ich tue? Versuch zu träumen. Dann haben wir noch den Mose. Der hat erkannt, er ist berufen, das Volk zu befreien und handelt aus eigener Kraft. Und die Folge ist, in 1. Mose 15 spricht Gott zum Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang. Sagt Gott zu dem Abraham. Und als das Volk aus Israel auszieht, heißt es in 2. Mose 12, die Zeit des Aufenthalts der Söhne Israel aber, die sie in Ägypten zugebracht hatten, betrug 430 Jahre. Also der Mose hat es geschafft, durch seine Eigenmächtigkeit 30 Jahre zuzulegen. Dachte mir, öha, das ist mir noch nie so aufgefallen. Und dann, welche meiner Eigenmächtigkeiten be- oder verhindern Gottes Wirken denn? Wenn ich mir irgendwas anmaße, tun zu müssen, behindert es oder verhindert es sogar Gottes Wirken? Mose war berufen. 30 Jahre später hat es funktioniert. Das ist der Moment, wo ich dann sage, na, ein bisschen mehr Demut tut schon gut. Und so demütig wie Mose nachher dann war, war er anfangs nicht, weil er ja sagt, er ist ja nicht beredt. Und in der Apostelgeschichte können wir nachlesen, dass er halt ein sehr beredter Mann war. Das ist auch ganz interessant. Also Mose wurde demütig. Dann haben wir den Josua, der die Zeit im Zelt der Begegnung verbracht hat. Und wir haben diese Auskundschafter, die dann losziehen. Und alle sagen, nee, schaffen wir nicht, da gibt es Riesen und überhaupt. Aber es war nicht der Josua, der gesagt hat, wir schaffen das, sondern der Kaleb, ein anderer. Und der wird geredet haben die ganze Nacht, steht ja so drin, die ganze Nacht wird er auf die eingeredet haben. Und den Einzigen, den er geschafft hat zu begeistern, war der Josua. Der hat sich dann nachher entschlossen, mit das Land einzunehmen. Tja, aber wer ist Anführer geworden? Josua, der erst zögerlich war. Was macht der Kaleb? Kaleb, ist er eifersüchtig? Ich hätte jetzt eigentlich ja Führer sein müssen. Nein, er unterstützt ihn. Und deswegen die Frage an mich selber immer wieder, wenn es sich doch lohnt, immer für Gottes Plan einzustehen und eine Idee irgendwie vorwärts bringe, bin ich denn bereit, jemand anders als Leiter zu unterstützen? Wenn es so ist, dass der andere der Leiter sein soll, ja natürlich, das wäre ganz hilfreich. Egal wie toll die Idee war. Wir haben jetzt hier verschiedene Sorten von Menschen und jeder war anders, so wie wir alle anders sind. Da waren noch ganz normale Leute dabei. Der Gideon zum Beispiel, der war ein sehr ängstlicher Mensch, der hat das Korn in der Kälte gedroschen. Wir haben das mal versucht, im Kindergottesdienst nachzustellen, wie sowas ausgesehen haben muss. Die Kälte, das ist ein Bottich mit einem runden Boden, wo man die Trauben austritt. Und die Tenne, das ist ein flachen Bretterverhau, wo man das Korn drauflegt, drischt, dann fallen die Körner nach unten und oben bleibt Stroh liegen. Der Wind nimmt nebenbei dann auch noch so die Spreu mit. Nur so eine Tenne steht draußen, ist weit zu sehen. Die Leute sind damals dauernd überfallen worden. Der steht in der Kälte, in einem Bottich mit einem runden Boden und drischt Korn. Also unbequemer geht's nicht. Erstens mal kann man da nicht gescheit dreschen, weil der Boden rund ist. Das nächste ist, der ganze Brösel von der Spreu bleibt mit drin. Das ist einfach unmöglich. Aber aus Angst hat er das eben getan. Der wird berufen. Du sollst das Volk befreien. Schafft er denn am Ende auch? Allerdings, er macht nachher ein Götzenbild und das wird seiner Familie auch zum Fallstrick. Das heißt, wenn einer große Aufgaben übernimmt, die Gefahr zu fallen, die besteht immer. Also ich muss aufpassen, was ich tue. Wo kann ich ausrutschen? Was ist mein potenzieller Fallstrick? Jo, dann haben wir noch andere Leute, die sind nicht nur vorsichtig, die sind zögerlich und nee, also ich kann das nicht, das war der Barak. Also ich soll jetzt hier kämpfen, nee, aber nur, wenn du dann da mitgehst, zu der Deborah und ich kann das alles nicht. Und Gott sagt dann, also nee, du warst berufen, du sollst das hier machen. Und wenn du nie willst, okay, dann wird dir dieser Sieg nicht zugerechnet, sondern den Frauen. Und deswegen gelingt der Sieg über diesen Sisera durch die Jael, die ihn am Fußboden dann festnagelt. Und Barak darf immerhin mit der Deborah noch am Ende ein Lied singen. Hier der Zwischengedanke. Das Potenzial, das in den Menschen lag, wurde geprüft, gefordert und gefördert. Das ist jetzt hier so ein blauer Text, der hätte vorgelesen werden sollen, wenn ich nicht da gewesen wäre. Jetzt lese ich ihn selber. Normale Menschen ohne offensichtliche herausragende Fähigkeiten wurden auch ausgewählt. Also welche mit Fähigkeiten und auch solche, die nicht offensichtlich Fähigkeiten hatten. Menschen scheitern jedoch auch immer wieder. Es ist Gottes Gnade, die den Erfolg bringt. Es ist Gottes Plan, den er mit oder trotz dieser Menschen umsetzt. Und dann habe ich noch rot darunter geschrieben, auch wenn was schief geht, es gibt keinen Grund, nichts zu tun. Immer mal wieder hinhören, was ist denn jetzt dran in der Gemeinde? Was ist dran in meiner Nachbarschaft? Was ist dran in meiner Familie? Fangen wir vielleicht mit der Familie an, gehen dann in die Nachbarschaft und in die Gemeinde. Das ist, denke ich, die bessere Reihenfolge. Dann haben wir die Weihnachtsgeschichte nochmal in Zahlen gehört, mit diesem Hin und Her, mit den 400 Kilometern, die zurückgelegt haben und alles. Wir hatten den Mose eben kurz gehört, der schon ein Bild auf Jesus und sein Rettungswerk nachher ist. Mose wurde unter Gefahr geboren, bedroht, ist in zwei Haushalten aufgewachsen und hat letztendlich mit dieser Einsetzung des Passa, das Blut, also des Lammes am Pfosten, dieses Bild auf das Kreuz schon gegeben. Jesus, der auch unter Gefahr geboren wurde, der kam auch aus zwei Haushalten sozusagen, nämlich dem göttlichen und dem menschlichen. Aber anders als der Mose, der gesagt hat, ich kann ja nicht reden, sagt Jesus genau, wer er ist. Und er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir sind geboren in der Gefahr, dass wir verloren gehen, haben aber durch Jesus und sein Es ist vollbracht auch eine doppelte Staatsbürgerschaft, wie es in Epheser 2 denn nachher heißt. So seid ihr nun nicht nur mehr Fremdlinge und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und dadurch, dass wir aus diesem zweiten Haushalt stammen, diese zweite Staatsbürgerschaft haben, kann es gut sein, dass der Engel im Traum erscheint, dass dein Banknachbar, der jetzt ganz weit weg ist, dir plötzlich was sagt und du sagst, Mensch, das ist ja durchaus eine Idee, die müssen wir mal verfolgen. Das könnte vielleicht was sein, was der Gemeinde hilft. Und dann gibt es immer die Frage, woran muss ich denn jetzt persönlich arbeiten? Glauben und Gottes Willen erkennen. Da haben wir noch unsere Jahreslosung hängen. Hilf meinem Unglauben. Und diese vorbereiteten Werke erkennen, das ist auch mal leichter gesagt als getan. Was sind denn die vorbereiteten Werke, wo ich hineingehen soll? Die muss es ja irgendwie geben. Wie erkenne ich die denn? Dafür haben wir einander. Und wie unterstützen wir uns denn gegenseitig, unsere Gaben eben auszuleben? Das ist ein Feld, wo wir uns üben sollen. Wie gesagt, wenn was schief geht, das ist kein Grund, etwas nicht anzufangen. Tja, und jetzt ist da immer noch die letzte Frage. Bin ich vielleicht ein Pinguin? Hat sich jemand gefragt, warum die Frage da ist? Nein? Der Andrea, ja? Deine Idee ist, bin ich vielleicht ein Pinguin? Ja, genau. Warum steht denn das da? Habt ihr mal Pinguine? Das habe ich leider mit der Maske nicht verstanden. Also, warum habe ich den Pinguin ausgewählt? Ich werde es euch verraten. Wenn man die an Land sieht, die sehen ja ziemlich tollpatschig aus. Die kommen ja kaum vorwärts, mit diesen kurzen Füßen. Sehen so drollig aus, gell? Habt ihr mal Filme gesehen, wenn die unter Wasser sind? Wie schnell die da sind? Kaiserpinguine können zum Beispiel 500 Meter tief tauchen, bleiben bis zu 20 Minuten unter Wasser. Ich schaffe keine 2 Minuten. Und 5 Meter tun mir die Ohren weh. Und die schwimmen im Schnitt im Wasser so 10 Kilometer pro Stunde. Völlig easy. Wenn es mal ein bisschen schneller sein soll, 15. um das mal ins Verhältnis zu setzen, der Weltrekord über 1500 Meter Freistil bei den Männern hält ein gewisser Sun Yang aus der Volksrepublik China und ist mit 14 Minuten 31,02 Sekunden angekommen. Also 14,5 Minuten. 4. August 2012 in London. Ein Pinguin braucht dafür, wenn er gemütlich schwimmt, 9 Minuten. Und wenn er es ein bisschen eilig hat, 6 Minuten. Da können die Chinesen noch viel arbeiten. Ja, was hat es mit mir zu tun, diese Pinguine? Wenn ich mich an einer Stelle irgendwo abmühe und ich komme da irgendwie nie vorwärts. Also irgendwie, ich rackere mich hier ab, komme nicht vorwärts. Bist du vielleicht nicht am richtigen Platz? Bist du vielleicht wie dieser Pinguin an Land, nicht in dem Element, wo du eigentlich dich zu Hause fühlst und wo du richtig viel erreichen kannst. Deswegen, manchmal hilft der Sprung ins kalte Wasser, überhaupt dieser Sprung ins Wasser, deswegen der Aufruf, wage den Sprung ins Wasser, wenn du ein Pinguin bist. Du wirst selbst überrascht sein und andere überraschen. Das war der Satz, den ich da hingeschrieben habe für den Fall, dass ich nicht da gewesen wäre. Jetzt habe ich ihn selber vorgelesen. Im Korintherbrief werden die ganzen Gaben erklärt und immer wieder darauf hingewiesen, es ist der eine Geist, der in uns wirkt. Und es gibt keine größeren, kleineren Gaben. Es gibt Gaben, die man zu dem Moment braucht, wenn sie gebraucht werden. Und wenn ich jetzt ein Pinguin bin, dann muss ich halt in dem Moment ins Wasser springen und glauben, dass diese Gabe dann da ist. Und wenn ich ahne, welche das ist, dann ist es ja schon mal ganz gut. Dann kann man da vielleicht dran arbeiten. Und jetzt fällt mir auf, ich habe am Anfang gar nicht so gebetet, nur für mich still. Dann möchte ich zum Abschluss beten. Und dann singt der Klaus noch ein Lied, gell? Oder haben wir zwischendurch noch was? Weiß ich jetzt gar nicht. Licht. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir diese freie Versammlung hier haben, dass wir uns hier treffen können. Dass, ja, wir bei aller Unterschiedlichkeit doch durch dich, lieber Heiliger Geist, vereint sind, verbunden sind und jeder an seiner Stelle in deinem Plan unterwegs sein darf. Und das wollen wir auch machen, uns einsetzen lassen als diese lebendigen Steine in die Mauer, die ein Schutz ist gegen die Angriffe des Teufels. Ja, und wenn jemand sich an einem Ort nicht wohlfühlt, vielleicht ist es ein anderer Platz, wo er sein soll. Ja, Herr, das wollen wir erkennen und uns gegenseitig unterstützen, uns helfen, uns ermutigen. Und die Ermahnung, die kommt von dir. Wir sollen uns gegenseitig ermutigen. Und eine Ermahnung, die kommt, die wird auch Ermutigung sein. Wenn wir uns in dieser Liebe bewegen, in der wir uns bewegen sollen. Das wollen wir tun, weil wir dir nachfolgen wollen, Herr Jesus.